Dadurch entstand eine wirklich intensive Beziehung und auch mein Partner hat gesehen, wow, das sind Leute, die liefern. Wir haben da viel auf Zuruf gemacht, ein Riesenprojekt, was nicht unter vertraglicher Regelung gesichert war, sondern zwischen Capacity, zwischen Herrn Sieves und mir auf persönlichen Handschlag beruhte. Und daraus ist dann eine Intensität entstanden, die tatsächlich vor 3 Jahren zu der gemeinsamen Gründung von Capable führte und bis heute auch Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
Ich würde es um einen Bereich ergänzen, den, glaube ich, sowohl APA als auch die Capacity damals und jetzt immer noch vereint und wir auch Capable haben münden lassen. Das ist das gleiche Dienstleisterverständnis von Qualität und im Anspruch, den wir unseren Kunden gegenüber haben, auch wenn APA eine andere Dienstleistung anbietet.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Heute mit einem Doppelinterview wieder einmal und da haben wir dann auch gleich 2 Folgen draus gemacht, denn das ist doch etwas länger geworden. Wir sprechen, und da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat, wir sprechen mit Peter Adelfank. Peter Adelfank ist Co-Gründer und CEO von APA Brands and Event Solutions und jeder von euch hat im Sportbusiness mit Sicherheit schon einmal irgendwas von APA gesehen oder ist auf eine Werbefläche von APA gestoßen und insofern freue ich mich sehr, dass wir da ein Unternehmen einmal im Podcast haben, das seit über 40 Jahren die Sport-Business-Branche mit begleitet. Und ihm gegenüber haben wir Thomas Sieves-Strack zu Gast. Er ist Mitgründer von Capable. Und was Capable genau ist und wie es zu dieser Gründung kam und wie die beiden Unternehmen hier zusammenarbeiten, das haben wir einmal in dieser und der kommenden Podcast-Folge beleuchtet. Ein sehr, sehr spannendes Interview ist das geworden, warum wir in diesem Interview auch in die Sie-Form gegangen sind. Das wird im Interview auch erklärt, in dem Gespräch auch erklärt. Also seid da gespannt, wie es dazu kam. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Zweiter Teil der nächste Woche und heute der erste Teil mit Peter Adelfank und Thomas Sieves-Strack. Viel Spaß dabei und ab geht's. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute wirklich mit Köpfen aus dem Sportbusiness. Ich freue mich sehr über diese Konstellation. Wir haben lange gebraucht, die Protagonisten dieses Podcasts zusammenzukriegen und heute ist es dann soweit. Und ich darf auf der einen Seite begrüßen Peter Adelfank. Peter Adelfank ist Co-Gründer, Co-CEO von APA, APA Brands and Event Solutions. Und jeder, der im Sportbusiness arbeitet, wird irgendwann irgendwie schon mal mit APA in Kontakt gekommen sein. Und ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, mit Ihnen hier im Podcast zu kommen. Herzlich willkommen, Peter Adelfank.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Das wird großartig, da bin ich ganz sicher, denn wir haben sozusagen virtuell gegenübergeschaltet, ebenfalls ein Kopf aus dem Sportbusiness, da gibt es eine ganze Menge an Ideen und an Lösungen, die mittlerweile im Sportbusiness umgesetzt wurden. Die Rede ist von Thomas Sieves-Strack, er ist Geschäftsführer von Capable. Was Capable ist, werden wir im Laufe dieses Podcasts mit Sicherheit noch klären. Er ist aber weiterhin Gründer und Geschäftsführer einiger anderer Companies und da wird er uns vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir Sie zu Gast haben hier. Herzlich willkommen, Herr Sieves-Strack.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Ich habe gesagt, ich habe mich sehr gefreut über diese Konstellation, weil es ist ja tatsächlich eine Konstellation. Ja, wir haben hier 2 Gründer, die lange, lange auch im Sportbusiness schon unterwegs sind und gleichzeitig etwas Gemeinsames auf den Weg gebracht haben. Und was das ist und was das auch, wie das auch die Sportbranche nochmal beeinflussen und begeistern soll, das werden wir im Laufe dieses Podcasts einmal besprechen. Aber zuvor würde ich mich freuen, wenn wir da ein bisschen was mehr erfahren. Also ich habe gerade gesagt, wer im Sportbusiness unterwegs ist, der hat auf jeden Fall in irgendeiner Form auch schon was mal von APA gehört, mit APA zu tun gehabt. Und das ist jetzt vielleicht der Aufhänger, Herr Adelfank. Wer ist APA? Wer sind Sie? Ich habe gesehen, wir feiern 40 Jahre APA. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend und auch nicht das Üblichste in der Sportbranche, dass jemand 40 Jahre diese Welt mitbewegt und mitgestaltet. Vielleicht mögen Sie uns einmal abholen. Wie ist APA entstanden? Was war Ihr Weg dahin?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. APA ist 40 Jahre und tatsächlich als Inhaber geführtes Unternehmen seit 40 Jahren in dieser Branche gibt es das europaweit nicht, ohne Insolvenzen oder Konkurse. Dabei sind wir oder davon sind wir verschont geblieben. Der Grund ist auch, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit meinem Partner und Freund Christoph A. Pabel, den ich seit 50 Jahren dieses Jahr kenne. Und wir haben gemeinsam mittlere Reife gemacht, dann Fachabitur, also eine Schulfreundschaft, Studienfreundschaft entstanden, haben gemeinsam Betriebswirtschaft begonnen zu studieren. Dann kamen die Grünen, nichts gegen die Grünen, aber die fingen an, in den Wirtschaftsvorlesungen zu stricken. Das fanden wir despektierlich und haben dann gesagt, das ist nicht unsere Welt. Wir wollen raus und Geld verdienen. Raus in die Welt sind wir gekommen mit dem Geld verdienen, da arbeiten wir noch dran und haben dann zusammen 1985 die APA Tennis Promotion gegründet. Warum Tennis Promotion? Wir haben das Thema an den Tennisplätzen, die 2x12 Meter großen grünen Windblenden, die brauchst du, um Tennis zu spielen. Und die waren leer und die haben wir für die Tennisvereine, die alle chronisch klamm waren, bedruckt und damit konnten die sich refinanzieren. Das haben wir im Mail-Order-Vertrieb über Deutschland gestreut. 85 gewann dann Becker noch Wimbledon, 89 Graf Wimbledon und Becker Wimbledon. Das war so die Erfolgswelle, auf der wir geschwommen sind. Und dann direkt den Bogen zu schlagen, wie kamen wir dann in die Eventausstattung? Ich weiß es noch wie heute, im Tennisclub Kitzbühel, damals noch von Jon Tiriak organisiert, der Head Cup, eines der renommierten Tennisturniere. Damals hieß es, wir brauchen Linienrichterumrandungen und Spielerbänke und Schiedsrichterstühle. Und wir haben gesagt, nein, wir liefern nur Tennisblenden. Und dann hat man uns gesagt, okay, wenn ihr das andere nicht liefert, liefert ihr auch keine Tennisblenden mehr. Und dann entschieden wir uns mit der Produktion von diesen Werbemitteln, die dann in den Bereich Fußball, Reiten, Wintersport im Laufe von 40 Jahren sich entwickelte. Es war immer als, tatsächlich muss man das wissen, es war immer ein Handelshaus, als Handelshaus gedacht. Das heißt, wir kaufen irgendwo Ware und verkaufen sie. Und das hat auch die ersten 5 Jahre gut funktioniert, bis dann solche Themen anfingen wie Eventausstattung, wo wir dann gesagt haben, wie lösen wir das Problem, weil die Dienstleister oder die Handwerker uns die Preise auf einmal diktierten, haben wir gesagt, wir müssen es selber machen. Und so haben die zwei Kaufleute, Adelfang und Pabel, sich mit einer Produktion erweitert. Da haben wir sehr viel Lehrgeld gezahlt, weil wenn du als Kaufmann eine Produktion organisierst, dann hat die einen anderen Schwerpunkt, als wenn du das als Techniker machst. Also von daher eine spannende Geschichte und ich sage immer, Handel ist nach wie vor die spannendere Geschichte, weil wenn Sie mal 2000 Quadratmeter durch die Druckmaschine jagen und stellen fest, oh, das ist rot statt grün und Sie schmeißen die in die Tonne, das macht keinen Spaß.
Das kann ich mir vorstellen, aber ich finde den einen Teil mit Tennis gestartet, dann gewinnen die beiden deutschen Koryphäen ihre größten Titel. Ist es so, dass das vielleicht auch, dass man dieses Momentum gebraucht hat, um dann... War das ein Anschub? War das sowas wie ein Förderer, dass es dieses Momentum des deutschen Tennissports gab, das dann dazu geführt hat, dass es APA auch noch heute gibt, dass APA da den Sprung geschafft hat? Oder was ist denn das Erfolgsgeheimnis, 40 Jahre in dieser Branche zu überstehen?
Naja, dass wir unseren Familien ein vernünftiges Zuhause und ein vernünftiges Einkommen bieten wollten. Wir waren nie die Visionäre. Wir wollten nie das Unternehmen aufbauen. Wir wollten nie in die Welt und einen Konzern konstruieren. Unsere Idee war immer, auf vernünftige Art und Weise Geld zu verdienen. Die Idee, Unternehmer zu werden, Sie müssen sich vorstellen, wir waren 21 und 22, war, du machst richtig Kohle, du arbeitest wenig und setzt alles von der Steuer ab. Das war so unsere Theorie.
Gibt's heute ja, noch bei einigen.
Ich glaube, aber nach einem Jahr haben wir festgestellt, das funktioniert nicht. Und dann hat uns Herr Grupp von Trigema tatsächlich ein Stück weit gerettet, weil er uns mit einem Großauftrag quasi wieder solvent gemacht hat. Und dann sind wir über Nacht erwachsen geworden.
Gibt es mehr zu diesem Großauftrag zu erzählen?
Naja, das war insofern, wir waren ja noch im Bereich Tennisblenden, ne? Und ja. Trigema hatte damals eine Geschichte, 100 Blenden, 100 Tennisblenden. Das war damals schon eine große Geschichte. Und wir haben gesagt, okay, wenn du diesen Auftrag heute platzierst, und wir morgen in Burladingen das Geld abholen können mit Check, dann bekommst du einen Sonderpreis. Und das Geld haben wir dann direkt zur Bank gebracht, waren damit wieder solvent und größerer Ärger wurde abgewendet. Aber das war so die Zeit, wo wir verstanden haben, dass Unternehmertum nicht heißt, Kohle machen, alles von der Steuer absetzen und wenig arbeiten, sondern eigentlich das Gegenteil. Viel Steuern zahlen, viel arbeiten und Verantwortung für Menschen übernehmen, die wir heute, wir sind heute ein Team von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Frage, wie schafft man es, 40 Jahre in diesem Haifischbecken zu überleben, die ist ganz einfach, verlässlich sein, immer am Puls der Zeit dafür dahin hören, was braucht der Kunde und am Ende des Tages abliefern, egal wie, egal wo. Und wenn, das war immer unser Credo, wir hatten nie den Super-GAU. Wenn irgendwo in der Welt dieses A4 große Teil gefehlt hat, das müssen Sie sich vorstellen, wenn ein On-Site-Event ist und es ist Live-TV, dann hat es hier das schon gegeben, dass jemand in den Flieger gesetzt wurde, musste nach, keine Ahnung, Stockholm fliegen und musste 3 Tage dort bleiben, weil es anders nicht ging. Und deswegen haben die alle ihre Reisepässe hier. Wenn irgendetwas ist, müssen wir auf den Punkt liefern. Und das war immer unser Credo, nämlich keinen dauerhaften Schaden zu verursachen, sondern da zu sein, wenn es gilt.
Da höre ich schon eine ganze Menge raus, über das wir mit Sicherheit noch ein bisschen weiter gleich reden werden. Vielen Dank erstmal für den kurzen Einblick. Herr Ziebestrack, Unternehmertum, Herr Adelfang hat es gerade angesprochen, das verlangt ein bisschen was ab. Das ist nicht einfach nur wenig arbeiten und viel Geld verdienen. Wie war Ihr Weg in dieses Metier Unternehmertum? Was waren Ihre Geschichten vorweg, also bis hierhin?
Ja, ich bin gerade bei der Halbzeit angelangt von Herrn Adelfangs Karriere. Das heißt, ich bin roundabout vor, jetzt muss ich rechnen, knapp 25 Jahren in die Branche rein und ganz klassisch wirklich in dem Bereich Sportmarketing. Damals gab es, Sie werden sich erinnern, noch Sport-Event-Agenturen, die sich wirklich auch auf das Thema der Aktivierung von Sport-Sponsoring fokussiert haben. Ich bin so Ende der 90er in die Branche rein, war dann bis 2012 ganz klassisch Angestellter, ganz viel Aktivierung im Sportsponsoring gemacht, Coca-Cola betreuen dürfen, 2006 bei der Heim-WM Mastercard, 2008 Österreich-Schweiz, ganz viel FIFA, UEFA, so dieser ganz klassische Sportsponsoring-Kosmos und habe da sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel mitgenommen in meinen 20er Jahren und habe dann, da sind schon die ersten Parallelen auch zur APA und der Geschichte von Herrn Adelfang mit meinem langjährigsten Schul- und Sandkastenfreund 2012 die Capacity gegründet und habe versucht, in dem Zuge die Dinge, die ich 12, 13, 14 Jahre vorher gelernt habe, die mir nicht gefallen haben, insbesondere was so das klassische Agenturmodell angeht, anders zu machen, anders zu denken, anders an die Themen ranzugehen. Und wir haben dann 2012 die erste Agentur gegründet, sind auch sehr aufgegangen in diesem Unternehmertum. Ich habe das große Glück, dass mein Partner Fachanwalt für Arbeitsrecht ist und dementsprechend auch eine hohe Expertise in den ganzen juristischen Themen mitbringt. Und muss sagen, dass ähnlich wie auch Herr Adelfang gerade Revue passieren hat lassen, wir natürlich in den ersten 5 bis 7 Jahren sehr, sehr hartes Lehrgeld bezahlt haben, alles, was so ein Startup und eine neue Agentur, ein neues Unternehmen mit sich bringt, auch mitgenommen haben und Fleiß und Ausdauer dann sich nach 7 bis 10 Jahren sehr, sehr klar und deutlich dann auch eingestellt haben. Und das hat mich dann bis zum heutigen Tage gebracht und dann final jetzt in den letzten Monaten und Jahren in die Ehe mit der APA, weswegen wir auch heute hier in der Konstellation so sitzen.
Bevor wir auf die Ehe eingehen, doch noch mal ganz kurz, was ist Capacity? Was ist die Kerndienstleistung von Capacity?
Ja, wir haben uns eine Nische vor 12 Jahren ausgesucht, fast 13 Jahren jetzt. Und zwar glauben wir sehr fest daran, dass das Agenturmodell, das klassische Agenturmodell, und wir sind hier im Beratungs- und Dienstleistungssegment, sich in den nächsten Jahren stark verändern wird. Und wir sind darauf spezialisiert, wie der Name Capacity schon sagt, Personalkapazitäten projektspezifisch zusammenzustellen. Das heißt, wir rekrutieren für Kunden, ob Agenturen, ob Fachabteilung von Konzernen, rekrutieren wir temporär spezialisierte Projektteams. Die kommen zusammen zu einem großen Milestone-Projekt, ob das eine Messe ist, ob das eine große Incentive-Veranstaltung ist, ob das ein Händlerkongress ist, was auch immer, aus dem Bereich Marketing und Kommunikation rekrutieren wir temporär Teams zusammen, sichern die arbeitsrechtlich ab, stellen die den Kunden temporär zur Verfügung, bestehend aus ganz klaren Spezialisten, die dann aber nach dem Projekt im Grunde genommen wieder den eigenen Weg gehen und auf das nächste Projekt gehen. Darauf haben wir uns spezialisiert und damit auch schon so vor 12 Jahren, insbesondere von den Themen Scheinselbstständigkeit, Sozialversicherungsabgaben, so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen. Und durch Corona und alles, was das mit Hybridarbeit mit sich gebracht hat, ja, wurden wir da nochmal so ein bisschen schneller nach vorne gespült, was dieses Thema der temporären Projektteams betrifft.
Und die Disziplinen in diesen Projektteams sind jetzt nicht nur Host und Hostessen, sondern oder Security, sondern da gibt es wahrscheinlich auch ganz andere Disziplinen, die dann auch bedient werden können in Projekten.
Ganz im Gegenteil. Also wir haben kein klassisches Promotion-Personal, kein Sicherheitspersonal klassisch Hostessen, sondern wir reden wirklich von Beratern. Das kann von Junior-Projektmanagern bis hin zu gestandenen Account-Direktoren, die bei großen Agenturen waren und große Etats verwalten, bis hin zu 3D-Designern, Grafikdesignern, Architekten, also auch wirklich in Spezialdisziplinen. Aber wir reden hier wirklich eher von einer seniorigen Beraterrolle als von ja, klassischen Promotion-Personal.
Okay, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dann zu unterscheiden. Und wie muss ich mir die Stammbelegschaft vorstellen? Herr Adelfanger sagte gerade, bei APA mittlerweile auf 120 Mitarbeiter angewachsen.
100
Mitarbeiter angewachsen. Wie ist die Konstellation aktuell bei euch, bei Capacity?
Wir sind roundabout 20 Mitarbeiter, die in Köln sitzen oder im Homeoffice sitzen, die im Grunde genommen teilweise mit in Projekte als Kopf oder als Head mit auf die Projekte und die Kunden gesetzt werden. Und neben den 20 Festangestellten pflegen wir ungefähr einen Freelancer-Pool von 80 bis 100. Wir haben uns sehr früh dafür entschieden, nicht auf Quantität zu gehen, sondern, auch wenn es sich nach einem Verkaufsspruch anhört, eher auf Qualität. Aber es ist nun mal, das wissen Sie, absolutes People-Business. Und wir müssen immer sehr genau überlegen, welche Personen führen wir auch zusammen. Weil klar ist das Inhaltliche total wichtig, aber auch der Nasenfaktor und das soziale Miteinander spielt einfach in der Branche eine super wichtige Rolle. Das heißt, wir kennen alle unsere freien Mitarbeiter extrem gut, teilweise über Jahre, und können mittlerweile sehr gut einschätzen, auf welchen Kunden passen die und wie werden die eingesetzt. Das heißt, ungefähr ist da so der Gap 20 Festangestellte und 80 bis 100 Freelancer, die wir übers Jahr hinweg einsetzen.
Und vielleicht noch, wer sind typische Kunden? Also wer sind die typischen Kunden? Sind es da Vereine, sind es da Organisationen? Wer ist es aus dem Sport, wer ist es möglicherweise aus dem Umfeld?
Ja, dadurch, dass wir ganz oft quasi als White-Label-Berater ja gebucht werden und im Hintergrund auftreten, werde ich jetzt nicht irgendwelche Namen der Kunden hier droppen, aber um Ihnen Einblick zu geben, insbesondere im Bereich der Live-Kommunikation, ist es eigentlich die breite Agenturlandschaft national, die in Spitzen, und das sind ganz oft Pitch-Hochphasen, wo interne Ressourcen fehlen, oder ganz klassisch auch Event-Hochphasen, gerade im Q2 und Q3 sind Umsetzungshochphasen, wo wir dazu gebucht werden. Das heißt einmal die Agenturlandschaft, aber dann ist es mittlerweile auch wirklich, wie ich vorhin angedeutet habe, im Konzernbereich die Fachabteilung der Kommunikation, die Hochphasen auspuffern muss und abpuffern muss. Das heißt, wir haben uns mittlerweile so ein bisschen aus der Agenturnische auch rausbewegt zu den Konzernen und Unternehmen hin, weil es einfach total attraktiv ist, wenn man 2, 3 Event- oder Kommunikationsmarketing-Kampagnen-Hochphasen im Jahr hat, die über uns abzupuffern und den Rest des Jahres auch die Leute, die man dafür braucht, nicht auf der Payroll zu haben. Das heißt, wir glauben auch fest daran, dass dieses dynamische und agile Personalmodell so ein bisschen das Modell der Zukunft sein wird. Man hat ein schlankes und sehr effektives Kernteam und fängt Spitzen über temporäre Personalteams auf, die man sich dazu bucht.
Das haben wir, glaube ich, ein Bild davon. Herr Adelfang, die typischen Kunden von APA haben sich jetzt ja aus dem Tennissport auch rausbewegt. Also es gibt vielleicht auch noch Kunden aus dem Tennissport, aber da hat sich ja einiges getan in den vergangenen Jahren. Und da gibt es ja namhafte Organisationen im Sportbusiness, mit denen Sie zusammenarbeiten. Lassen uns ein bisschen teilhaben. Wer sind die typischen APA-Kunden in den letzten Jahren gewesen?
Naja, man muss mal, was heißt in den letzten Jahren? Was uns unterscheidet von vielen, ist die lange Dauer, mit denen wir mit den Unternehmen zu tun haben. Nehmen wir also mal 38 Jahre ist UFA Sports, dann später Sport 5, unser langjährigster Kunde, es ist der Deutsche Tennisbund, es ist die Head Sport GmbH, 35 Jahre, der Berlin Marathon mit 30 Jahren, Bayer Leverkusen mit 30 Jahren. Also das lässt sich runterskalieren. Und das sind tatsächlich völlig unterschiedliche Bereiche, die wir da abdecken, ob es später dann nach Tennis ging, es dann in Fußball, von Fußball in den Wintersport, in den Reitsport, ins Boxen. Also wir haben uns mit Themen beschäftigt. Jetzt sind Herr Pabel und ich nicht die Sportlichsten, aber das Entscheidende ist, wir haben die Kompetenz zugeschrieben bekommen, dass wir Sport visualisieren können im TV. Es geht immer um die Frage, wir sind, und das wurde verwechselt oft, man hat immer geglaubt, wir sind eine Agentur oder wir sind Vermarkter. Wir sind der für den Vermarkter oder für den Veranstalter gebucht werden. Das heißt, der sagt zu uns, du, ich habe diese und jene Veranstaltung, wie kann ich das am besten im TV darstellen mit den Sponsoren? Und das ist so die Entwicklung, die über die Jahre verfeinert und verbessert wurde. Also unser Job war es immer zu schauen, wie werden die Sponsoren gut in Szene gesetzt? Und das haben wir über die vielen Jahre, ja, denke ich, sehr gewissenhaft weiterentwickelt und dadurch auch einen entsprechenden Anspruch uns bei den Agenturen, bei den Vermarktern und großen Veranstaltern geholt. Und eben hatte ich das Thema Loyalität und Vertrauen gesagt. Wir arbeiten halt für die Wettbewerber untereinander, ob es eine Infront ist, ob es eine IMG ist, eine Tridem, eine UFA oder wen auch immer. Und wir entwickeln für diese Veranstalter oder Vermarkter Konzepte oder auch Produkte, ist ja bei uns eher das Produkt sogar. Und dann ist es immer so ein bisschen verlockend zu kokettieren, wenn man in ein anderes Gespräch geht. Aber das war immer unser Credo und war nie ein Problem, nämlich sagen zu können, das bleibt unterm Deckel, das bleibt bei uns und hat uns immer zum Vorreiter neuer Themen gemacht und das ist bis heute so geblieben.
Kann man sagen, dass es manche Produkte überhaupt erst gibt, weil APA die entwickelt hat? Also bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Historie der Drehbande reibungslos aufsagen kann oder vielleicht gibt es ja auch andere Tools, die Sie mit installiert haben. Lassen Sie uns einmal daran teilhaben. Was kommt aus dem Hause APA, was jeder kennt?
Also es ist so, ich bin ja nun kein unbescheidener Mensch, sondern ich hefte uns gerne unsere Erfolge um. Aber, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, wir sind keine Visionäre. Wir entwickeln kein neues Produkt. Wir gehen hin und schauen uns an und kommen wir zur Drehbande. Das war sicherlich eines der revolutionärsten Themen, beziehungsweise fangen wir bei der Tennisblende an. Sie war leer und wir haben sie gefüllt. Wir haben nicht die Tennisblende erfunden. Kommen wir zur Bande. Wir haben auch nicht die Bande erfunden. Die hat Cesar Velud und der Herr Jägermeister gemeinsam erfunden. Aber wir haben sie reflektionsfrei gemacht. Wir haben das Rotosystem, das erste Rotosystem in Frankreich sehen können, haben uns das angesehen und waren erschrocken über die technisch-dilettantische Konzeption. Und dann ist Cesar Velud hingegangen und hat gesagt, ich kaufe dieses französische Unternehmen und glaubte, CWL damals, er kauft das Weltpatent. Okay, da hatte er die Rechnung ohne uns gemacht. Wir haben uns das französische System geholt, haben es komplett neu entwickelt und haben es in Deutschland neu konzipiert, neu auf den Markt gebracht und die erste deutsche Rotobande in der Bundesliga platziert, damals bei Hertha BSC, also auch hier nicht entwickelt, sondern wir haben es genommen, verbessert und deutsch in eine deutsche Qualitätsstandard gebracht, ähnlich genauso mit der Videobande. Die Videobande war lange im Markt, in Italien, in Spanien, in Portugal. Wir haben die selber hier aus Asien, die kommen alle LEDs, kommen aus Asien, konzipiert mit Spezialisten zusammengebaut und dann die erste Videobande auch in der Bundesliga platziert, auch wieder bei Hertha BSC. Interessanterweise war Hertha BSC in vielen Bereichen der Leader und nicht Bayern München, wie man gemeinhin denkt.
Das mag vielleicht auch in der engen Zusammenarbeit mit einem der großen deutschen Sportrechtevermarkter liegen.
Kann durchaus sein.
Das ist schön zu hören, dass es da, also bei aller Bescheidenheit, aber dass es da den unternehmerischen Drang gab, Dinge auf den Prüfstand zu stellen, den Status quo zu hinterfragen und neu zu entwickeln beziehungsweise dann zu verbessern. Also auch als Mehrwert dann natürlich weiterzugeben, weil davon profitiert dann die ganze Branche. Also zwischenzeitlich hatten sie alle eine Drehbande, mittlerweile haben sie alle eine LED-Bande, ne?
Das ist so, und die größte Hürde war natürlich auch immer, es dann DFB-konform zu machen, zu verstehen, und das haben wir sehr früh verstanden, dass TÜV, DEKRA und all diese Institute sehr wichtig sind, dass man das aus Sicherheitsaspekten entwickelt. Wir haben tatsächlich zwei Produkte entwickelt, die es so nicht gab auf dem Markt. Das ist im Biathlon, gab es die erste Leuchtbande, Hartleuchtbande, die heute noch in den gesamten Biathlon-Weltcups unterwegs ist. Und es gab 2014, haben wir in Ohre bei der Skiweltmeisterschaft, ich glaube es war 2017, die erste Soft-LED-Bande entwickelt und auch vorgestellt im Markt, weil tatsächlich, es gab 20, 25 Jahre lang keine Revolution im Bandenthemenkomplex um Ski Alpin. Und da war so ein großes Sicherheitsthema, wie kann man Leuchtbanden platzieren. Das war kein Bewegtbild, aber es waren leuchtende Banden, und das ist gerade bei Nachtrennen oder Spätnachmittagsrennen ein wichtiges Tool gewesen. Und Infront hat uns gesagt, ihr habt keine Ahnung von Ski Alpin. Und dann haben wir gesagt, das stimmt. Und dann war Michael Witter und Stefan Kraus, wir saßen gemeinsam in St. Moritz bei der WM, und dann habe ich mein Buch zusammengeklappt und habe gesagt, dann brauche ich Ihnen unsere neueste Innovation doch gar nicht vorstellen. Und dann sagten, ja, also wir sitzen ja jetzt schon mal hier, und es waren Sterne, es war ein Gourmet-Restaurant, und ich habe gesagt, okay, wenn die Idee Ihnen gefällt, zahlen Sie den Abend. Und Sie haben ihn gezahlt. Und dann haben wir tatsächlich dieses Produkt entwickelt. Das war für uns insofern schwierig. Der Kunde kommt nicht und sagt, ihr habt hier eine 250.000 oder eine 500.000, baut dieses Produkt, sondern so auch Infront, so alle Großen, die sagen, baut das Produkt, zeigt es uns. Und wenn es uns gefällt, dann mieten wir es oder dann kaufen wir es. Das ist so die Krux, die wir immer hatten. Und wenn Sie einen Finanzmann im Hintergrund haben, wie mein Partner einer ist, der sagt, du kannst das Geld haben, das ist kein Problem, wenn du mir erklärst, wie die Refinanzierung läuft. Und das ist nun mal so im Sport, man muss manchmal ein bisschen gamblen und darauf vertrauen, dass man ein guter Verkäufer ist. Und das habe ich in 40 Jahren immer geschafft, die Dinge, die wir entwickelt haben, die wir auf den Markt gebracht haben, auch zu verkaufen. Und mein Partner hat immer dafür gesorgt, dass wir nicht in die finanzielle Pleite rennen. Deswegen haben wir das gut aufteilen können. Und das ist so die Win-Win-Situation auch bei uns beiden als Duo.
Herr Ziegelstrack, wann hat denn der Herr Adelfank mal zum Hörer gegriffen und hat gesagt, wir brauchen zusätzliches Projektpersonal, wir haben hier was und wir brauchen aus eurem Capacity-Netzwerk brauchen wir zusätzliches Personal. Wann war das erste Mal?
Also ich überlege, ob es realistisch ist, dass Herr Adelfank überhaupt mal zum Hörer greift, um jemanden darum zu bitten. Nee, es war ehrlicherweise das ESB-Netzwerk unter Hans-Philipp Rockes, der 2020, als die Pandemie ausbrach, und sowohl die APA sich mit dem Thema Hygieneausstattung für Großveranstaltungen, also was das wirklich auch die Ausstattung angeht, und wir auf Capacity-Seite als Berater mit wirklich den inhaltlichen Themen, was Richtlinien, Leitlinien beschäftigt haben, hat der Hans-Willi uns zusammengeführt und gesagt, sprecht bitte mal miteinander. Und unter dem Flehen von Hans-Willi hat der Adelfank dann einen Mitarbeiter oder dem jetzigen Prokuristen dazu delegiert, mich mal anzurufen. Das heißt, wir sind 2020 zusammengekommen, und um es ein bisschen zu romantisieren, es war dann doch sehr schnell Liebe auf den ersten Blick, und wir haben wirklich dann eine große Sinnhaftigkeit drin gesehen. Ich habe einen sehr, sehr großen Vortrauensvorschuss von Herrn Adelfank und auch von Herrn Pabel da bekommen, und wir sind sehr schnell in die operativen Doings gegangen.
Der Startschuss war da 2020. Welche Rolle spielte APA 2020? Man könnte sich vorstellen, da ist ganz schön viel weggebrochen, weil auch viel Live-Sport weggebrochen ist, zumindest im ersten Schritt mal. Herr Adelfank, was hat Sie dazu veranlasst, das Thema Covid nochmal neu oder das anzugehen, die Hygienemaßnahmen von Herrn Ziegelstrack?
Also tatsächlich muss man sagen, der Live-Sport ist eben nicht weggebrochen. Weggebrochen sind die Zuschauer. Weggebrochen ist der gesamte Bereich Hospitality. Also unser großes Thema war, wir verdienen unser Geld natürlich auch mit der Ausstattung von Hospitality- und VIP-Bereichen. Wenn das wegfällt, fällt ein Hauptbestandteil des Geschäftes weg. Wir haben dann überlegt, okay, unser großes Glück war, sonst hätten wir die 40 Jahre nicht erlebt, dass der TV-orientierte Spitzensport stattgefunden hat. Denn du brauchtest entsprechende Werbedarstellungen logischerweise. Das waren hohe Probleme mit täglichen Testungen von unseren Technikern und was da alles dran war. Das war also ein riesen Fackelzug. Aber dadurch hatten wir einen Teil Geschäft. Und wir haben dann gesagt, okay, wer kennt sich besser in den Sportstätten aus als wir? Themen Hygiene, Spender, dies, das, jenes. Und ich habe dann Carsten Kramer damals kontaktiert und dann hat er gesagt, hey, ihr seid Bandenschlepper, was wollt ihr mit Hygiene? Habt ihr keine Ahnung? Wenn ihr mit dem TÜV um die Ecke kommt, ja, dann können wir weiterdenken. Und dann habe ich gesagt, also, ich habe ihn zwar beschimpft, nett wie ich bin, wir schenken uns ja nichts, aber wir schätzen uns sehr, aber er hatte ja recht. Also habe ich mir überlegt, wie können wir das machen? Und dann kam tatsächlich Capacity ins Spiel und auch, wie Herr Zieves sagte, tatsächlich über Brockes lanciert, weil die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Die hatten das Thema Hygienerichtlinien, Hygieniker, Ausbildung, sich damit beschäftigt. Und dann haben wir, ehrlicherweise, da hat Herr Zieves recht, ich hatte keinen Bock auf dieses Gespräch, weil ich hatte andere Sorgen, als mich jetzt mit einem Agenturfuzzi auseinanderzusetzen. Und ich finde, diese Agenturmenschen sehr anstrengend, können sie sein. Und weil die sind anders unterwegs, die sind anders gepolt und Herr Zieves und ich challengen uns sehr gerne, aber wir schätzen und mögen uns auch persönlich. Das macht die Sache einfacher, aber anstrengend bleibt er trotzdem. Und andere sagen das von mir auch, aber das stimmt nur begrenzt. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Nein, und dann haben wir tatsächlich gemeinsam entdeckt, er hat es mit Liebe auf den ersten Blick, das ist sehr romantisch formuliert. Ich glaube, was wir sehr schnell erlebt haben, ist, dass wir gemeinsame Interessen haben und gemeinsame Kompetenzen haben, die der andere nicht hat. Also dann entwickelt, was, wenn wir das so zusammentun, was passiert dann? Es war immer klar und deswegen ist das eine sehr spannende Konstellation geworden. Mein Partner und ich, für uns war immer klar, wir werden auf gar keinen Fall uns mit irgendjemandem zusammentun. Wir hatten große Angebote von Vermarktern, die uns entweder gerne beteiligt, sich bei uns beteiligt hätten oder uns gerne gekauft hätten, was wir immer abgelehnt haben. Aber wir haben auch abgelehnt, einen Teilhaber so mit reinzunehmen, selbst wenn es funktioniert hätte. Mein Partner hat immer gesagt, es reicht mir, wenn ich mich mit dir rumärgern muss. Und als zugegebenermaßen die Idee von Thomas Zieves kam, ob man nicht mal über sowas nachdenkt, weiß ich noch wie heute, bin ich aus diesem Meeting raus, habe gesagt, ich muss das jetzt hier stoppen, weil das geht in eine Richtung, wo ich weiß, das wird so nicht funktionieren mit meinem Partner. Und dann sind wir zurückgefahren und haben darüber nachgedacht. Ich habe dann mit meinem Partner darüber gesprochen. Und dann entstand über die Geschichte Deutscher Olympischer Sportbund, dass wir die Hygieneleitlinien schreiben durften, wo wir der Türöffner waren und Capacity der inhaltliche Lieferant der Hygieneleitlinien, wir wieder gemeinsam, Thomas Zieves und ich, das an 67 Sportfachverbände begründen, erklären und konzipieren mussten, was dann Herr Hörmann morgens im Morgenmagazin vorstellt und dadurch Breitensport, das darf man nicht vergessen, wieder möglich wurde. Dadurch entstand eine wirklich intensive Beziehung und auch mein Partner hat gesehen, wow, das sind Leute, die liefern. Also die liefern, die sind, wir haben da viel auf Zuruf gemacht, ein Riesenprojekt, was nicht unter vertraglicher Regelung gesichert war, sondern zwischen Capacity, zwischen Herrn Zieves und mir auf persönlichen Handschlag beruhte. Und daraus ist dann eine Intensität entstanden, die tatsächlich vor 3 Jahren zu der gemeinsamen Gründung von Capable führte. Und ja, bis heute auch Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
Ich zitiere mal kurz aus dem Anfang des Gesprächs. Was ist wichtig, hat er am Anfang gesagt, Verlässlichkeit, am Puls der Zeit, hinhören und abliefern. Und kann es sein, dass es genau diese Aspekte waren, Herr Zieves, die dann dazu geführt haben, er hat es ja gerade nochmal wiederholt, Mensch, die liefern ab, Die haben hingehört, was ist eigentlich notwendig, was brauchen die Vereine, was brauchen die Organisationen. Die waren am Puls der Zeit, weil diese Phase war nun mal für alle außergewöhnlich. Da kann man nicht einfach aus einer Schublade ein Konzept ziehen, da muss man dran arbeiten. Und verlässlich, ich glaube, das hört man jetzt auch sehr raus, liegt Herrn Adelfank sehr, weil da steckt ja dann auch ganz viel dahinter, also Sportorganisationen, TV-Übertragung etc., die funktionieren müssen. Also um es auf den Punkt zu bringen, sind das vielleicht die vier Kernwerte, die dann für diese Zusammenarbeit auch gut hergenommen werden können, die für diese Zusammenarbeit stehen?
Ja, ich würde schon sagen, dass das irgendwo die Basis und das Fundament ist. Ich würde es um einen Bereich ergänzen, den, glaube ich, sowohl APA als auch die Capacity damals und jetzt immer noch vereint und wir auch in der Capable haben münden lassen. Das ist das gleiche Dienstleisterverständnis von Qualität und dem Anspruch, den wir unseren Kunden gegenüber haben. Auch wenn APA eine andere Dienstleistung anbietet oder eher ein Produkt anbietet und wir eher aus der Beratung kommen, sind wir beides Dienstleister und haben die höchsten Ansprüche an die Qualität unserer Dienstleistung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger gemeinsamer Nenner gewesen. Aber Sie haben recht, es ist ja ganz oft so, dass in extremen Situationen auch extrem tiefe Verbindungen gegründet werden. Und wir haben von Anfang an sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Dafür bin ich auch heute noch dankbar. Und konnten uns da bis heute immer drauf verlassen. Ich glaube, das ist auch in der Branche nicht selbstverständlich und auch nicht an der Tagesordnung. Und ja, ich glaube, das waren dann irgendwann auch Themen auf Dauer hingesehen, auf dann 3-4 Jahre, die dann auch alte Branchenhasen und für die APA-Geschäftsführung sind wir ja noch grün hintern Ohren und Rookies, dazu bewogen haben, dann ernsthaft mit uns über eine gemeinsame Firmierung auch nachzudenken.
Dann lass uns doch einmal gucken. Wir haben jetzt ein paar Mal schon von Capable gehört. Es ist nun lange Zeit vorbei, dass wir so strenge Hygienemaßnahmen umsetzen müssen in den Sportorganisationen. Dieses Unternehmen Capable gibt es immer noch. Was ist daraus entstanden? Worin hat sich das entwickelt? Was ist eigentlich die Kernleistung von Capable?
Also man muss dazu sagen, wir haben nicht erst die Capable gegründet, um dann gemeinsam aufzutreten oder auch den Kunden DOSB und auch die nächsten 2 Jahre danach die Kunden, die wir gemeinsam akquiriert haben, haben wir immer unter der Gesellschaft der APA auch akquiriert und abgewickelt, weil wir als Capacity eigentlich als White-Label-Lösung immer uns in der zweiten Reihe befunden haben und uns da auch wirklich wundersam wohlfühlen und auch nicht da weg wollen. Das heißt, wir haben innerhalb der ersten 2-3 Jahre aber gemerkt, dass ja ein gemeinsamer oder der USP, den wir zwischen Capacity und APA gegründet oder gelebt haben, das ist ein gutes Wording, dass es ein Need dazu auf dem Markt gibt. Und dieser Need ist ein bisschen eine Portfolioerweiterung der APA, weg von ihrem Kerngeschäft und ein bisschen das, was die Capacity über Jahre lang oder über Jahrzehnte, über 2 Jahrzehnte, was die Mitarbeiter zumindest betrifft, in ihrer Kernberatung gemacht hat. Und das ist im Grunde genommen das Thema der Live-Kommunikation. Wir als Capable verstehen uns so ein bisschen als Enabler für ja erstklassige, exzellente Markenkommunikation. Das heißt, wir wollen Marken erlebbar machen. Wir wollen Marken Emotionen verleihen. Und wir wollen mit der Capable maßgeschneiderte Live-Experience-Momente kreieren. Das heißt, wir haben uns ganz bewusst auch nicht als Submarke der Capacity gegründet. Wir haben uns nicht als Subbrand der APA gegründet, sondern wir wollten eine eigenständige Marke etablieren, die losgelöst von den Muttergesellschaften funktioniert. Und ja, das ist dann im Herbst 2022 passiert. 23, Entschuldigung, jetzt war ich ein Jahr zu früh.
Im Herbst 2023 die Gründung von Capable als Live-Kommunikationsagentur. Ist das so der Claim dazu?
Ja, man muss cool, tatsächlich ja sagen, wenn ich da eingreifen darf, was ich ja auch gerne tue, wir kannten uns, das ist also ganz wichtig nochmal, ja, da schon 5 Jahre, weil wir quasi 2019 uns kennengelernt haben, 20 in die Geschichte eingestiegen sind und haben dann unter der Idee, die wir hatten, APA Live Communication zu gründen. Das war eigentlich die Idee.
Das war die Idee von
Alfa. Es war meine Idee, APA Live Communication zu gründen. Und die habe ich auch meinem Partner entsprechend verkauft, um dann nach einem Brainwash der Capable Verantwortlichen mir erklären zu lassen, warum es schlecht ist, dass das Ding APA Live Communication heißt und warum das Capable heißen muss. Wenn man genau hinguckt, ich habe damals schon 2020, als wir darüber gesprochen haben, Herrn Zivis gesagt, APA ist ja schon in Capacity drin. Die Buchstaben 2, 3 und 4 sind ja schon APA. Also, dann waren die ganz schlau und haben Capable mir präsentiert als neues Baby und haben das APA so stark angefettet, dass ich sagen konnte, wow. Und jetzt, wie die Kreativen dann sind, hat man gesagt, das ist ein erster Entwurf. Ja, der erste Entwurf. Ich habe meinem Partner erklären müssen, wieso eine APA Live Communication auf einmal Capable the Experience oder Experience Agency heißt. Das war ein ganz schwieriges Unterfangen. Aber dann habe ich gesagt, du kannst ja hier sehen, da ist APA so fett drin, das ist nicht zu übersehen. Sondern sind die Kreativen hingegangen, haben gesagt, so, wir haben das jetzt weiterentwickelt. Und mit jeder Weiterentwicklung, bis der CI-Guide stand, war das APA immer schmaler. Wenn Sie heute auf Capable schauen, ich kann Ihnen das mal gerade, ich glaube, mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle finde.
Das sieht man im Podcast.
Ja, es geht mir darum, es ist mir schon klar.
Wir verlinken das auf jeden Fall.
Sie sehen das hier. Sie sehen das APA, ja, das ist so ein bisschen angedeutet, fetter. Aber wenn Sie das richtige APA daneben sehen, und so war das am Anfang, da war die Eindeutigkeit da. Also ich will damit sagen, das ist auch dieser Unterschied zwischen uns Kreativen und Konzeptionellen. Die sagen uns, die reden uns schwindelig, während wir eben sagen, wir gehen jetzt in die Produktion und machen, wir drucken, wir bauen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen APA und Capacity und Capable dann später. Es sind, und das haben Sie ja schon miterleben dürfen auf Mallorca beim Unternehmerforum, eben die Themen, die uns unterscheiden. Wir sind halt irgendwie nicht so freigeistig unterwegs. Wir sind einfach klarer und diskutieren weniger und machen mehr.
Möchte ja, eigentlich. Da muss ich ganz kurz reingehen, Herr Westermann.
Und das war auch schon die erste Folge unseres Podcasts mit Peter Adelfank und Thomas Zivis-Streich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid schon gespannt auf die kommende Folge, das denn schon in der nächsten Woche. Und bis dahin alles Gute, Daumen hoch, teilen, kommentieren und liken. Das hilft uns vor allen Dingen, unseren Podcast weiter zu verbreiten. Bis dahin, ciao, ciao, der Stefan.